Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Ich begrüße dich zum dritten Teil der Serie rund um Devisen, Wechselkurse und die Weltleitwährung. Nachdem bereits die Entstehungsgeschichte der Fed und den Weg des US-Dollars zur Weltleitwährung abgehandelt wurde in den letzten Folgen, steigen wir in dieser Episode tiefer in den Devisenmarkt ein. Ich hoffe, die Tonqualität passt wieder. Ich bin weiterhin hier in Norwegen unterwegs, im aktuell wieder verregneten Norwegen. Deshalb nutze ich die Zeit natürlich bestmöglich und nehme heute hier die Podcast-Folge auf. Bevor wir uns mit den Wechselkursen und deren beeinflussenden Faktoren beschäftigen, müssen wir uns zuerst noch den Forex-Markt, dessen Teilnehmer und deren Werkzeuge vertraut machen. Wir werden uns einige Begriffe im Detail anschauen, betrachten, wie dieser Markt funktioniert und dann in den kommenden Episoden schauen, durch was dieser Markt beeinflusst wird. Das alles ist wichtig, um in groben Zügen zu verstehen, wie der Devisenhandel und der Währungsmarkt eigentlich funktioniert. Zum Ende der heutigen Episode werden wir uns dann auch mal betrachten, wie Bitcoin hier in dieses System hineinpasst. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, noch ein kleiner Fun Fact. Lange ist es her, nämlich etwa 13, 14 Jahre, da war ich persönlich inmitten meiner Ausbildung zum Bankkaufmann. Und da hatte ich in der Prüfung einige Berechnungen, die habe ich wirklich komplett verhauen. Die waren alle komplett falsch, da ich einfach immer die Währungspaare vertauscht hatte. Also bei mir war dann ein Dollar so viel wert wie ein Euro, was aber eigentlich umgekehrt richtig gewesen wäre. Man könnte sagen, ich war meiner Zeit voraus, weil aktuell sehen wir eine Parität oder war der Euro sogar kurz unter einem Dollar. Aber damals war es eben nicht der Fall. Und deshalb danke an der Stelle natürlich an meinen Berufsschullehrer, der meinte, er gibt mir keine Punkte für einen Folgefehler oder für den korrekten Rechenweg dann irgendwelche Punkte. Nee, ich bin da glaube ich mit einer 4 bis 5 aus der Prüfung rausgelaufen, war nicht so geil. Hätte damals aber auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier eine Serie über Währungspaare mache in einem eigenen Podcast. Von dem her spannend, wie sich das Ganze so entwickelt. Aber das ist meine ersten Erfahrungswerte damals gewesen mit Währungspaaren. Und da stand ich ziemlich auf Kriegsfuß damit, muss ich sagen. Ich habe im Netz eine tolle Aussage gefunden, mit welcher ich in die heutige Episode einsteigen möchte. Der Wechselkurs, der Forex-Kurs, ist eines der wichtigsten Mittel, um die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes zu messen und zu bewerten. Er ist sozusagen das Thermometer für wirtschaftliche Stabilität. Zitat Ende. Die Aussage spricht vermutlich für sich, zeigt in jedem Fall, dass es sich lohnt, ein wachsames Auge auf die Wechselkurse zu haben. Und damit steigen wir ein ins heutige Thema, müssen hier jetzt aber zunächst mal klären, was ist eigentlich der Devisenhandel und wie funktioniert er? Der Preis von Währungen ist von den jeweiligen Wechselkursen abhängig. Die bekannten Schwankungen setzen sich aus unterschiedlichen Gründen zusammen. Der Wechselkurs basiert darauf, wie viel eine Währung im Vergleich zu einer anderen wert ist. Eigentlich ganz einfach. Am sogenannten Forex-Markt werden Währungspaare gehandelt. Forex ist die Abkürzung für Foreign Exchange, also für Devisen. Deswegen wird der Markt auch als Devisen- oder Währungsmarkt bezeichnet. Forex-Trading heißt also Handel mit Devisen. Hierfür gibt es keinen Präsenzhandel, also nicht wie man es aus Filmen wie The Wolf of Wall Street kennt, dass da 100 Männer in Anzügen verschwitzt am Telefon sitzen und wild umherschreien. Nein, der Forex-Markt ist komplett digital. Und jetzt ein paar Fakten zum Forex-Markt. Gewinne können im Forex-Markt sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen erzielt werden. Die Rendite des Anlegers ergibt sich aus der Differenz der beiden Währungen eines Währungspaars, abzüglich natürlich der Ordergebühren des Brokers, Steuern und so weiter. Eigentlich wie beim Bitcoin-Handel auch, denn Bitcoin ist ja im Trading im Prinzip nichts anderes als eine Währung. Also ich tausche ihn ja gegen Dollar oder Euro beispielsweise. Man kann in den Währungshandel bereits mit sehr geringen Beträgen einsteigen, wobei der Markt bei den größeren Währungen, also Dollar, Euro, Pfund, Schweizer Franken und so weiter, meist nicht sehr volatil ist. Heißt, oft schwanken die Kurse hier an der vierten Nachkommastelle erst und da kommt man abzüglich Ordergebühren und vielleicht auch Steuern bei geringen Geldeinsätzen natürlich nicht wirklich weit. Deshalb handeln professionelle Forex-Trader meist auch mit Leverage, also mit Hebel. Hier spricht man von gehebelten Derivaten. Achtung, Derivaten, nicht Devisen. Wir machen ein vereinfachtes Beispiel. Der Trader hinterlegt eine Sicherheit, zum Beispiel 100 Euro, das ist die sogenannte Margin. Dann bekommt der Trader zusätzliches Geld geliehen und seine Sicherheit plus das geliehene Geld werden dann investiert und so entsteht eben ein Hebel. Ähnlich ist es bei Unternehmen. Wenn ein Unternehmen nur das eigene Geld investiert, dann entspricht der Gewinn geteilt durch das Eigenkapital die Eigenkapitalrendite. Also die Rendite, die das Unternehmen auf das eingesetzte Vermögen erzielt hat. Geht das Unternehmen jetzt her und leiht sich Geld in Höhe des vorhandenen Eigenkapitals, dann kann das Unternehmen entsprechend doppelt so viel investieren. Dadurch sollte der Gewinn natürlich dann nachher auch steigen. Am Ende teile ich wieder den Gewinn durch das Eigenkapital und sollte jetzt eine höhere Rendite auf mein Eigenkapital erzielt haben als zuvor. Auch hier wird wieder ein Anreiz geschaffen, sich zu verschulden. Man sollte es mit Fremdkapital, also dem aufgenommenen Geld, aber nicht übertreiben, denn sonst kann das Ganze natürlich auch sehr schnell nach hinten losgehen. Wenn meine Firma aber groß genug ist, dann wird sie notfalls natürlich eh wieder vom Staat gestützt, aber das ist jetzt vielleicht wieder ein anderes Thema. Zurück zum gehebelten Derivat. Wir haben hier also einen Leverage, einen Hebeleffekt. Ich habe 100 Euro hinterlegt, leihe mir dann zusätzlich 900 Euro und so werden in Summe 1000 Euro investiert. Mein Hebel ist ja also 10, denn ich setze 100 Euro ein und investiere 1000. Für die 900 Euro, die ich mir geliehen habe, muss ich natürlich Zinsen bezahlen. Ein 10er Hebel bedeutet für mich also das 10-fache Risiko bzw. die 10-fache Chance. Entwickelt sich der Kurs wie erhofft, ist mein Gewinn 10-mal höher als bei einer Direktinvestition der 100 Euro, natürlich abzüglich meiner Zinsaufwendungen für das geliehene Geld. Und läuft das Ganze schief, dann ist mein Verlust auch 10-mal größer, plus ich muss dann natürlich auch noch die Zinsen für das geliehene Geld bezahlen. Je nach Finanzprodukt muss ich aber immerhin kein Geld nachschießen. Ich habe dann halt einen Totalverlust und fertig, aber muss nicht noch irgendwas draufzahlen. Der Broker sichert sich hier ab mit meiner Sicherheitsleistung, also meinen 100 Euro. Auch hier wieder ein Beispiel. Der Kurs sinkt um 10%. 10% von 1.000 Euro sind 100 Euro. Das entspricht genau meiner hinterlegten Sicherheit. Der Broker wird also zum Beispiel meine Position schließen, kurz bevor der Kurs 10% für mich in die falsche Richtung läuft sozusagen. Dann hat der Broker nämlich seine 900 Euro zurück, die hat er gerettet sozusagen und die 100 Euro, die ich verloren habe, sind dann entsprechend weg. Aber der Broker ist im Prinzip fein raus und hat keine Schulden oder muss niemand irgendwas nachschießen. Dieses Verkaufen meiner Position, was der Broker ohne meine aktive Beteiligung betreibt, nennt man Liquidation. Ich wurde also liquidiert. Oft spricht man hier auch vom Margin Call. Um dies zu verhindern, könnte ich noch Geld nachschießen, also meine Sicherheit erhöhen. Dann dürfte der Kurs noch weiter gegen mich laufen, bevor der Broker eben die Position schließt. Du musst das Ganze jetzt alles nicht im Detail verstanden haben, aber so funktioniert auch Hebeltrading bei Bitcoin. Ich leihe mir Geld, auf was ich dann Zinsen bezahlen muss und hoffe, dass der Kurs steigt, wenn ich auf einen steigenden Kurs entsprechend setze. Und mit dem Gewinn bezahle ich dann die Zinsen und hoffe, dass ich noch was davon übrig habe. Genauso kann ich natürlich dann auch auf fallende Kurse hier wetten. Hier spricht man dann von Long oder Short. Long ist, dass ich auf steigende Kurse wette und Short auf fallende Kurse. Merkst du einfach so, kurzfristig, also Short Term, kann Bitcoin fallen, aber in the Long Run wird er steigen. Aber heute soll es ja eigentlich um den Forex-Markt gehen und nicht um Hebeltrading. Deshalb zurück zu unseren Devisen. Welche Vor- und Nachteile hat der Forex-Markt für Trader? Starten wir mit den Vorteilen. Immer im Vergleich zu anderen Finanzmärkten, also im Vergleich zu Aktien- oder Anleihemärkten. Wir haben einen 24-7-Handel, für die Crypto-Bros kein erkennbarer Vorteil, aber im Vergleich zu klassischen Börsenhandel natürlich schon. Devisen können eben viel, viel schneller oder beziehungsweise immer gehandelt werden. Es gibt viele Trading-Bots, die einem die Arbeit abnehmen können, beziehungsweise vermeintlich abnehmen können, aber aufgepasst, neben dem Kryptomarkt habe ich persönlich noch in keinem Markt so viele Abzocker und Scams gefunden wie im Währungsmarkt. Immer wenn ich Trading-Algorithmus höre, dann werde ich immer schon sehr vorsichtig, also lieber Finger weg, wenn er da auf irgendein Angebot, auf irgendein Werbebanner oder sowas im Internet steigt. Trading-Bots könnten aber gerade im Forex-Markt eigentlich sehr effektiv sein, weil hier eben 24/7 gehandelt werden kann und da ist man natürlich dann auch recht schnell im Gewinnbereich. Da muss man dann halt noch die Gebühren abziehen und das Geld versteuern und wenn der Bot jede Minute tradet und die achte Nachkommastelle irgendwie tradet, dann sind die Gewinne oft so marginal, dass man am Ende nach Steuer und Abzug der Gebühren nichts übrig hat. Ein weiterer Vorteil sind die niedrigen Mindesteinsätze. Es ist auch relativ leicht zu hebeln, wie gerade beschrieben, weshalb man eben keine großen Summen mitbringen muss. Damit steigt aber natürlich auch gleichzeitig das Risiko. Im Vergleich zu Aktien, wo du eigentlich immer die ganze Aktie kaufen musst. Mittlerweile gibt es schon andere Angebote, wo ich auch in Teilaktien investieren kann, aber in der Regel kaufe ich immer die ganze Aktie. Muss ich im Forex-Markt entsprechend, vor allem wenn ich hebel, nur kleine Finanzprodukte kaufen, die relativ günstig sind. Also ich muss nicht viel Investment mitbringen. Du kaufst also nur ein Recht, etwas zu einem bestimmten Kurs später zu kaufen oder verkaufen. Hier gehen wir jetzt aber nicht genau ins Detail. Falls dich das Thema interessiert, google da einfach mal nach Optionen oder Optionsscheinen. Wer sich mit dem Währungsmarkt intensiv beschäftigt, wird sich zwangsläufig mit den aktuell bedeutenden wirtschaftlichen und politischen Themen auseinandersetzen. Man betrachtet historische Entwicklungen und macht sich entsprechend dann Gedanken dazu. Das ist für mich auch der Grund, weshalb ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe oder aktuell auseinandersetze. Ich habe nicht vor, Währungsspekulation oder irgendwas aktiv zu betreiben, aber ich will verstehen, wie Devisenmärkte funktionieren, wieso Währungen gegen den Dollar zum Beispiel abwerten und welche Folgen dies für die USA, aber auch für andere Nationen hat. Und im Prinzip informierst du dich an der Stelle jetzt auch, würde mich aber natürlich freuen, wenn das nur der Anfang ist und du dich auch noch weiter einliest in diese Thematik. Kommen wir zu den Nachteilen für die Investoren oder Trader. Ganz klar das Risiko. Dadurch, dass man meist hebelt, ist das Risiko natürlich deutlich größer. Was es heißt, wenn du liquidiert wirst, habe ich ja bereits erläutert. Und hier ist es ja ein wirklich mögliches Szenario, das erwähnt werden muss, weil es sehr wahrscheinlich ist. Bei einem 10er Hebel ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du einen Totalverlust erleiden wirst. Weil wenn du das ein paar Wochen, Monate laufen lässt und es läuft in eine falsche Richtung, kann es sein, dass dein Geld morgen übertrieben gesagt schon weg ist. Es gibt im Forex-Markt keine wirkliche Strategie. Bei anderen Anlageklassen gibt es fundamentale Daten wie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einer Aktie oder ich habe Charttechnik mit Widerständen und Trends. Davon kann man jetzt halten, was man will, aber bei Devisen habe ich das nicht so richtig. Klar, man hat Handelsbilanzen, politische Entwicklungen und auch Wirtschaftsdaten. Die Flut an Daten ist aber so gewaltig, dass man daraus oft keine richtigen Schlüsse ziehen kann, was die zukünftige Entwicklung angeht. Genau deshalb würde ich hier eigentlich auch nicht auf den Trading-Bot setzen. Fazit zum Devisenhandel. Das Handeln mit Devisen kann also sehr spannend sein, allerdings birgt es ein hohes Risiko. Keine Empfehlung von mir, aber beschäftigt euch mit Devisen und Währungspaaren, um ein besseres Verständnis für Makroökonomie zu bekommen. Und deshalb werden wir uns in den nächsten Folgen natürlich auch anschauen, was beeinflusst die Wechselkurse, warum steigen Kurse, können Länder davon profitieren, werden sie benachteiligt und so weiter. Zunächst klären wir noch im Detail, was genau Devisen eigentlich sind. Unter Devisen versteht man ausländische Zahlungsmittel, ebenso wie Fremdwährungen. Im Devisenhandel bezieht sich der Begriff Devisen ebenso auf Kapital bei ausländischen Banken. Der Unterschied zu Währungen ist, dass diese in der Form ein reales Geldscheins oder einer Münze vorliegen, heißt Währungen sind Bargeld und Devisen sind eben elektronisch. Wie bereits erwähnt, ist der Devisenhandel ja auch ausschließlich elektronisch verfügbar. Auf dem Devisenmarkt trifft wie an jedem klassischen Handelsplatz dann Angebot und Nachfrage aufeinander. Hier eben nach unterschiedlichen Devisen, also unterschiedlichen Währungen. Bereits im alten Griechen dann trafen verschiedene Währungen aufeinander und bereits dort wurden diese dann entsprechend auch gehandelt. Heute ist der Devisenmarkt der größte Finanzmarkt der Welt, in welchem jährlich Billionen von US-Dollar umgesetzt werden. Dadurch entsteht die Möglichkeit, mit den Devisen Handel zu betreiben. Man kann also zum gegebenen Kurs Geschäfte abschließen, also Euro in Dollar tauschen oder umgekehrt. Wichtige Teilnehmer des Devisenmarkts sind unter anderem große Unternehmen, Zentralbanken und Makler für Devisen. Privatpersonen sind hier eher die Minderheit. Große Unternehmen, die international tätig sind, sollten ein gewisses Know-how besitzen im Bereich der Devisengeschäfte. Denn wenn ich ein Industrieunternehmen in der Türkei führe und die türkische Lira stetig abwertet, wäre es natürlich ganz gut, wenn ich entsprechende Liquidität in Dollar oder Euro vorhalten würde, damit ich meine Lieferanten aus dem Ausland dann in Zukunft auch noch bezahlen kann. Es geht hier also nicht nur um Zocken, sogar eher weniger ums Zocken, würde ich sagen, weil auch für deutsche Firmen sind Devisen relevant. Je nachdem, in welchem Land die Lieferanten sitzen, beziehungsweise in welcher Währung ich die Lieferanten bezahlen muss, Unternehmen halten dann die Fremdwährung oder man sichert sich über Finanzprodukte den entsprechenden Kurs. Gleich dazu aber noch mehr. Du selbst hast vielleicht auch schon Devisenhandel betrieben, aber nicht beim Tausch von Euro in Dollar beim USA-Trip, weil, wie bereits erwähnt, Devisen sind ja ausschließlich digital, aber beim Wertpapierhandel. Wenn du eine Aktie kaufst, die in den USA in Dollar gehandelt wird, dann verkauft deine Bank oder dein Broker deine Euro, tauscht diese in Dollar, um die Aktie entsprechend in Dollar zu erwerben. Klar, hier sprechen wir verhältnismäßig von zu vernachlässigenden Beträgen, aber du gibst deine Euro auf den Markt und erzeugst in dem Moment eine höhere Nachfrage nach US-Dollar. Ich hoffe, du bekommst jetzt so langsam ein bisschen ein Gespür dafür, wie groß und wie weit man diesen Devisenmarkt eigentlich denken muss. Wie soeben erwähnt, können Unternehmen sich über Finanzprodukte auch den Kurs einer Währung sichern für eine bestimmte Zeit. Hier spricht man von der Absicherung der Wechselkursrisiken durch ein Devisentermingeschäft. Stell dir vor, du bist Unternehmer und weißt, in 3 Monaten musst du einen Millionenbetrag in US-Dollar bezahlen. Du hast das Geld zwar liquide auf deinem Girokonto liegen, aber du weißt nicht, ob der Euro-Dollar-Kurs in 3 Monaten bei 1,1 steht oder bei 0,9. Klar, du kannst jetzt drauf zocken, aber bei einem Unternehmen steht halt mehr als nur dein eigenes Erspartes auf dem Spiel. Deshalb neigen Unternehmer zum Glück eben dazu, solche Risiken dann auch zu vermeiden oder abzusichern. Wie läuft das Ganze ab? Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen 2 Parteien, welcher außerbörslich abgeschlossen wird und dessen Zweck darin besteht, dass ein Unternehmen gegen das Risiko einer nachteiligen Entwicklung des Wechselkurses einer Währung in Bezug auf eine andere Währung abzusichern. So die Definition. Nochmals in meinen Worten, deine Firma hat Schiss, dass der Euro an Wert verliert, bis du die Rechnung bezahlen musst und deshalb sicherst du dir den heutigen Kurs gegen eine kleine Gebühr entsprechend ab. Am Ende kannst du eine festgelegte Anzahl an Devisen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vereinbarten Kurs kaufen oder verkaufen, je nachdem, wie der Kontrakt abgeschlossen wurde. Und sowas kann für Importeure wie auch für Exporteure interessant sein. Wenn du importierst, sicherst du dir den Kurs für das Fälligkeitsdatum der Rechnung, also wenn du die Rechnung in Fremdwährung bezahlen musst. Wenn du die Ware exportierst, also verkaufst, dein Lieferant aber, wir bleiben bei der türkischen Lira, wenn der in türkischer Lira bezahlt, dann kann es clever sein, sich einen Kurs ebenfalls abzusichern. Du sicherst dir also die türkische Lira direkt nach Erhalt der Rechnung oder des Zahlungseingangs zurückzutauschen in Euro zum heutigen Kurs. Denn in 3 Monaten kann es sein, dass die türkische Lira mal wieder rasant an Wert verloren hat gegen den Euro. Klar, du könntest den Käufer natürlich auch einfach dazu zwingen, in Euro zu bezahlen, aber umgekehrt, aus unternehmerischer Sicht, könntest du jetzt hier natürlich mit Kundenservice entsprechend dienen und vor allem kleinere Unternehmen, die in der Türkei dann ansässig sind, die können solche Geschäfte nicht machen, die haben nicht das Know-how, die haben keinen in der Finanzbuchhaltung, der sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Das heißt, die wollen einfach in ihrer eigenen Währung in Lira bezahlen, weil das für die einfach einfacher ist. Und deshalb können auch deutsche Firmen sowas dann entsprechend ins Angebot nehmen und dann sich in Lira bezahlen lassen, ohne ein großes Risiko zu haben, weil man entsprechendes Risiko absichern kann. Wie sieht es denn jetzt mit Privatpersonen aus? Wir wollen jetzt natürlich noch die Frage klären, wie man als normale Privatperson an diesem Devisenmarkt teilnehmen kann, wie man da mit Fremdwährungen vielleicht auch Geld verdienen kann, traden kann, was auch immer. Viele Bitcoiner sehen den Euro ja sehr kritisch. Klar, man kann das ganze Geld in Bitcoin legen, wenn man davon überzeugt ist. Wenn du aber weißt, in 6 Monaten brauchst du ein neues Auto, weil das alte den TÜV nicht mehr schafft oder was auch immer, dann hast du natürlich das Problem, dass der Bitcoin-Kurs in 6 Monaten stark fallen kann und dann gibt es halt kein neues Auto, sondern vielleicht doch nur ein Busticket oder was auch immer. Heißt, kurzfristig brauchst du eine andere Lösung, wenn du deinen Wert erhalten willst. Du könntest zum Beispiel dein Geld in Dollar oder Franken legen. Klar, die schwanken auch. Das Risiko ist hier aber natürlich deutlich geringer als bei Bitcoin. Was gibt's beim Halten von Fremdwährungen auf so einem Fremdwährungskonto für dich zu beachten? Man profitiert von der Euro-Abwertung bzw. Aufwertung der entsprechenden Fremdwährung. Es fallen keine Umtauschkosten an, wenn du was in der jeweiligen Währung bezahlen willst. Demgegenüber steht natürlich das Risiko, dass du verlierst, wenn der Euro aufwertet, also du hättest dann besser in Euro behalten können, das Geld. Beim Tausch in die Fremdwährung, aber dann auch wieder beim Tausch zurück, fallen in der Regel Gebühren an und aktuell steigen ja die Zinsen weltweit. Oftmals ist es aber so, dass die Fremdwährungskonten nicht verzinst werden. Das heißt, wenn du irgendwann mal wieder auf deinem Tagesgeldkonto oder sogar Girokonto 1% Zins bekommst, häufig bekommst du das auf dem Fremdwährungskonto nicht. Das heißt, da hast du vielleicht auch nochmal einen kleinen Nachteil an der Stelle. Wo und wie bekommt man als Privatperson so ein Konto? Anbieter wie Revolut oder Wise bieten dir die Möglichkeit, simpel Fremdwährungskonten als eine Art Unterkonto zu führen. Bei Banken, also klassischen Banken, musst du häufig ein separates Konto, meistens auch mit separaten Gebühren, entsprechend anlegen lassen. Bei Revolut zum Beispiel reichen wenige Klicks in der App aus und du kannst zum Beispiel Schweizer Franken halten und hoffen, dass die dann halt im Wert zum Euro entsprechend steigen. Stablecoins sind natürlich auch eine sehr einfache Lösung, Fremdwährungen zu halten. Ich habe vor einem Jahr mal Tether gekauft und wenige Monate später mit einigen Prozent Gewinn dann zurückgetauscht. Bei Stablecoins muss man natürlich darauf achten, dass es ein Emittentenrisiko gibt. Über den Tether-Fad brauchen wir jetzt hier an der Stelle nicht diskutieren. Das Risiko muss man aber natürlich hier trotzdem benennen oder erwähnen. Genauso hast du das gleiche Risiko aber auch bei Revolut, weil du hier auch einen Dienstleister natürlich hast. Aber ich denke, das sollte jedem Bitcoiner klar sein. Zudem ist die Nutzung von Stablecoins auch aktuell fast nur im Dollarbereich möglich. Mit USDC und Tether gibt es hier natürlich zwei sehr große Stablecoins, die zudem auch einen gut handelbaren Markt haben. Wenn man einen Stablecoin auf dem Schweizer Franken sucht, wird man da sicher auch fündig. Diese sind aber bislang sehr klein und da hat man entsprechend zusätzliche Risiken, die damit verbunden sind, weil man sehr geringes Handelsvolumen haben. Also ist jetzt auch nicht so die beste Lösung für jede Währung. Ganz generell, was sind die Vor- und Nachteile, wenn wir jetzt sagen, Bitcoin spielt vielleicht hier auch mal irgendwie eine Rolle in diesem Devisenhandel? Könnte Bitcoin da eine Rolle spielen oder wie könnte die Rolle danach aussehen? Durch den 24-7-Handel und die hohe Liquidität ist Bitcoin auf dem Papier betrachtet eigentlich die perfekte Ergänzung zum herkömmlichen Devisenmarkt, weil Bitcoin ist natürlich eh schon 24-7 weltweit handelbar. Immer mehr Forex-Broker nehmen das orangene B mittlerweile dann auch in die handelbaren Assets mit auf. Doch wie alles im Leben hat auch Bitcoin hier seine Vor- und Nachteile. Bitcoin ist dezentral, es steht kein Staat oder Zentralbank dahinter. Daher sagen Experten, Bitcoin ist dezentral zu bewerten und unterliegt keinen politischen Einflüssen und makroökonomischen Problemen. Hier würde ich persönlich aber massiv widersprechen. Stand heute korreliert Bitcoin bei Zinsentscheidungen der Fed mega krass mit dem Aktienmarkt. Sprich, die Geldpolitik, vor allem in Europa und eben der USA, spielen sehr wohl eine wichtige Rolle für den Bitcoin-Kurs. Bitcoin ist für die meisten Halter zudem ein Investment. Daher reagiert der Kurs eben dann auch auf klassische Geld- und teilweise auch fiskalpolitische Entscheidungen, vor allem wenn sie aus Amerika kommen. Natürlich hat Bitcoin selbst keine länderspezifischen Zinssätze oder eine unklare Inflation, weil wir kennen die Inflation in Anführungszeichen. Dennoch beeinflussen Notenbanken und die Weltwirtschaft derzeit natürlich auch die Bitcoin-Kurse enorm. Bitcoin hat keine geografischen Grenzen. Klar, es gibt regionale Restriktionen und Verbote, werden in einigen Ländern auch diskutiert, aber prinzipiell ist Bitcoin weltweit handelbar und hat eben keine Einschränkungen. Ansonsten gibt es natürlich die offensichtlichen Vor- und Nachteile. Die hohe Volatilität kann Fluch und Segen zugleich sein. Bei wirklichem Handel, also Bitcoin als Zahlungsmittel, ergeben sich dann vermutlich die dir bekannten Pro und Kontras. Die Zahlung ist international deutlich schneller abgewickelt als eine herkömmliche Banküberweisung. Eine Bitcoin-Transaktion ist viel günstiger als internationale Banküberweisungen. Ich kann sehr einfach enorm große Summen bewegen. Dafür gibt es weltweit sicherlich dann in vielen Staaten regulatorische oder steuerrechtliche Schwierigkeiten. Eine Transaktion dauert zu lange, wenn eine der beiden Parteien Bitcoin nicht als Recheneinheit nutzt, denn dann trägt der Empfänger im Prinzip das Volatilitätsrisiko, bis er die Bitcoin dann wirklich in seine Währung tauschen kann. Ja, Lightning ist hier jetzt natürlich eine tolle Alternative, aber wir sprechen jetzt hier nicht von 2,50 € für einen Kaffee, sondern von 6- oder 7-stelligen Euro-Transfers, häufig im Firmenkundenbereich. Fazit, noch ist Bitcoin kein entsprechender Player im Devisenmarkt. Die Entwicklung mit der Integration von Bitcoin bei immer mehr Brokern zeigt aber die Marschrichtung an. In zahlreichen Bereichen gewinnt Bitcoin dadurch eben immer mehr an Bedeutung. Und es ist sicherlich auch viel zu einfach gedacht zu sagen, hey, lasst uns alle weltweit einfach Bitcoin nutzen, dann muss keiner mehr irgendwelche Wechselrisiken absichern und wir sparen uns dann die Wechselkosten bzw. teure und langsame Banküberweisungen. Ja, aber wir wissen alle, dass das in der aktuellen Welt nicht passieren wird und wir sehr, sehr weit weg davon sind und es trotzdem wahrscheinlich auch das ein oder andere Problem hier geben würde. Gerade im Devisenmarkt könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, dass in Staaten mit kaputter Währung wie Simbabwe, Argentinien, Venezuela oder auch der Türkei Bitcoin an Beliebtheit gewinnen wird. Wobei es auch sein kann, dass sich hier dann Shitcoins oder Stablecoins durchsetzen. Daher bin ich auch weiterhin so bullish auf Stablecoins, auf Lightning, weil besser als Shitcoins ohne Lightning, würde ich sagen. Die Devisenmärkte werden sich aber voraussichtlich in den kommenden Jahren an Bitcoin gewöhnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir von einem Warum bieten Broker dieses Zockerding an, innerhalb weniger Jahre zu einem klassischen Währungspaar kommen, das einfach zum Standardrepertoire von diesen Brokern gehört. Soviel mal zum Forex-Markt. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen einen Einblick geben, wie der funktioniert und wie das so läuft. Da könnte man natürlich sehr ausschweifen und sehr viel drüber sprechen. Aber ich glaube, für so einen ersten Einblick hat die sicherlich fast 25 Minuten lange Folge dann doch auch gereicht. In der nächsten Folge schauen wir uns dann eben die Einflüsse an. Das wird auch sehr spannend. Warum werden Währungspaare abgewertet und was hat das entsprechend für Folgen? Und deshalb bis zum nächsten Mal.